Werbung.
Seit 20 Jahren erleichtert Molly schon Zahlungen für Online-Händler, reduziert Papierkram und verhindert Checkout-Probleme im E-Commerce. Mittlerweile setzen viele bekannte Marken wie Koro und Drycon auf Mollys Zahlungslösungen. Das ist aber noch nicht alles. Das erfolgreiche Fintech aus Europa bietet auch unbürokratische Finanzierungen an. Brauchst du kurzfristig Kapital fürs Marketing? Mit Molly kannst du in wenigen Klicks bis zu 250.000 Euro Finanzierung erhalten und flexibel zurückzahlen, abhängig von deinem Umsatz. Wenn du also deinen Umsatz steigern und den Papierkram minimieren möchtest, dann schau mal bei molly.com/t3n vorbei und erfahre mehr dazu.
Werbung Ende. T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Interview. Mein Name ist Elisabeth Urban und ich nehme euch, liebe Hörerinnen und Hörer, heute mit auf eine Reise ins menschliche Gehirn. Was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn wir arbeiten und wie sabotieren wir uns selbst? Wie geht gehirngerechtes Arbeiten in der Theorie und wie gut lässt sich das in der Praxis auch wirklich umsetzen? Kurzer Disclaimer an dieser Stelle für alle, die sich jetzt denken, naja, das mag für die meisten Gehirne gelten, aber nicht für meines. Nicht abschalten, wir sprechen im Podcast auch über das Thema Neurodivergenz. Meine heutige Interviewpartnerin ist die Neurowissenschaftlerin Friederike Fabricius. Sie berät international Führungskräfte von Unternehmen wie Google, Deloitte, EY, BMW, Bayer und so weiter. Und sie hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem den Wall Street Journal Bestseller The Brain-Friendly Workplace, Why Talented People Quit and How to Get Them to Stay. Herzlich willkommen, Friederike. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Elisabeth, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Friederike, zum Einstieg würde mich mal interessieren, hast du dein Gehirn auf unsere heutige Aufnahme vorbereitet?
Ha, das ist eine schöne Frage. Also, ich würde sagen, ja. Ich habe nämlich heute Morgen schon eine Stunde Krafttraining gemacht. Und wir wissen eigentlich, dass das beste Training fürs Gehirn Sport ist. Also man ist am fittesten, man ist am wachsten. Ich habe auch gerade so ein bisschen 100% Schokolade gegessen. Das kickt ja auch das Gehirn nochmal so richtig, also wahrscheinlich auch wegen des Koffeins. Aber das weiß man auch, dass das die Durchblutung im Gehirn fördert. Also ich würde sagen, ich bereite mich ehrlich gesagt auf Interviews nicht vor, weil es eher schlechter macht als besser bei mir. Ich werde immer gerne überrascht, deswegen hindere ich auch alle daran, mir vorher irgendwelche Fragen zu schicken. Aber ich würde sagen, ich habe Sport gemacht, ich habe gut geschlafen, ich habe meine Lieblingsschokolade gegessen. Ich bin quasi heute, ich würde sagen, perfekt vorbereitet.
Okay, da waren ja jetzt schon ein paar sehr spannende Dinge dabei, also Sport, der Schlaf und auch die Ernährung. Kannst du mal noch ein bisschen breiter umschreiben, was braucht unser Gehirn, um gut arbeiten zu können?
Ja, also das Interessante ist ja, dass die meisten Firmen überhaupt nicht gehirngerecht arbeiten. Die Menschen verbringen den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings von morgens bis abends ohne Pause, ernähren sich ungesund, schlafen zu wenig und bewegen sich auch viel zu wenig. Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal so die Basics hinzubekommen. Also wenn man wirklich den Schlaf priorisiert, Sport macht, sich auch vielleicht während des Tages in den Meetings bewegt. Also wenn sie zum Beispiel physische Meetings sind, kann man daraus auch so Walking-Meetings machen. Also ich glaube, das sind einfach die Basics, die machen einen riesen Unterschied. Man hat einfach eine ganz andere Präsenz, man ist einfach ganz anders da. Und die meisten verbringen ihr Leben im Büro eigentlich alles andere als gehirngerecht. Das würde ich mal sagen, ist so der erste Schritt. Der ist zwar so ein bisschen langweilig und das ist eigentlich auch jedem klar, aber es macht eben einfach niemand. Ja, also wir wissen es alle, aber es macht niemand und das muss man umstellen. Und das geht auch einfach oft nicht, weil einfach vor allem die Führungskräfte so durchgetaktet sind, dass sie überhaupt keine Zeit haben, Sport zu machen oder ausreichend zu schlafen. Und das muss sich meiner Meinung nach ändern.
Ich habe von dir mal gelesen, dass du ja in deinem Studium quasi gelernt hast, wie das alles am besten funktionieren würde und dann auch noch im wissenschaftlichen Betrieb erstmal gearbeitet hast und dann bist du in die freie Wirtschaft gegangen, in die Unternehmensberatung. Wie sah denn der Kulturschock dann aus, den du da erlebt hast?
Ja, der war ziemlich verrückt. Also ich würde mal sagen, der erste Kulturschock war das Labor tatsächlich, weil ich hatte immer davon geträumt, wirklich so als Hirnforscherin im Labor neue Gehirnzellen zu entdecken oder irgendwie sowas. Und es war dann aber doch in der Realität relativ öde. Ich sage das jetzt nicht, dass es für andere öde ist, aber für mich war es öde. Ja, weil ich war quasi den ganzen Tag alleine in einem Labor. Das hätte ich irgendwie noch die nächsten Jahre so weitermachen können. Da hat, ist nicht wirklich viel passiert. Und als ich dann in der freien Wirtschaft war, war ich wirklich geschockt, wie die Menschen arbeiten. Und ich glaube, das ermöglicht mir jetzt auch, die beiden Bereiche miteinander zu verbinden, weil ich wirklich weiß, wie die Arbeitsrealität tatsächlich aussieht. Also wir waren irgendwie, ich würde sagen, von morgens um 7 bis nachts um 3 aktiv. Mhm. Ich war teilweise jeden Tag in einem anderen Land, bin irgendwo aufgewacht, wusste manchmal morgens gar nicht, wo ich gerade bin. Was jetzt auch eigentlich auch keinen Unterschied gemacht hat, weil ich eh nichts von der Stadt oder vom Land gesehen habe. Und ich war geschockt, wie wenig Schlaf und wie wenig Pausen und wie wenig normaler, gesunder Menschenverstand da eigentlich teilweise zur Geltung kommt. Ich konnte selbst eigentlich gar nicht mehr klar denken. Also ich habe mich gefühlt wie in so einem Zombie-Zustand. Das war jetzt natürlich sehr extrem. Ich habe natürlich auch sehr viele positive Dinge gelernt. Aber insgesamt habe ich festgestellt, dass eigentlich all das, was wir aus den Neurowissenschaften wissen, wie das Gehirn optimal funktioniert, wie man gute Entscheidungen trifft, wie man seine Leistungsfähigkeit steigert, wie man innovativ und kreativ arbeitet, das wurde alles nicht angewendet. Und das habe ich mir dann zum Ziel gesetzt. Also was ich heute mache, ist eigentlich, ich schlage so die Brücke zwischen den Neurowissenschaften und der Arbeitswelt. Und ich glaube, das kann ich auch nur, weil ich beides wirklich kenne.
Ja. Du hast schon angesprochen, dass es oft Dinge sind, die eigentlich auf der Hand liegen und vielen auch klar sind und dass es trotzdem wahnsinnig schwer ist, gehirngerecht quasi sein Leben zu führen. Warum ist das so?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, warum es so ist, ehrlich gesagt, weil für mich, ich glaube einfach, dass die meisten Firmen einfach nicht verstehen, wie viel Impact es tatsächlich haben könnte. Also wenn man sich jetzt den übernächtigten Mitarbeiter mit dem Vergleich, der gut geschlafen hat, bringt natürlich der, der gut geschlafen hat, die viel bessere Leistung. Aber ich glaube, da denkt einfach niemand so drüber nach. Für mich ist der Mehrwert bei den Führungskräften meistens, dass wenn ich es ihnen wissenschaftlich erkläre und wirklich messbar machen kann mit Daten, Fakten, Zahlen und Studien, dass sie dann das ganz anders aufnehmen. Also ich habe das Gefühl, dieser Link fehlt oft. Mhm. Dass man denkt, ja, wenn ich jetzt ausgeschlafen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen besser, aber viele haben, glaube ich, noch nicht verstanden, wie viel besser es dann tatsächlich ist. Also man könnte tatsächlich weniger arbeiten und mehr leisten. Das ist eigentlich ziemlich ein geniales Konzept, würde ich sagen, würden sich eigentlich die meisten wünschen. Und es wird so wenig umgesetzt. Ich glaube, es liegt einfach an mangelndem Wissen, mangelndem Verständnis und dann natürlich auch, welchen Chef man hat oder welche Chefin, ne? Ob die irgendwie da offen für sind. Weil für mich zum Beispiel, ich finde es wichtig, dass man eine Ergebniskultur hat. Mein Team, mir ist im Grunde genommen egal, wie viele Stunden die an irgendetwas arbeiten. Natürlich nicht, wenn es dann total ineffizient ist, aber ich will ja einfach nur das Ergebnis. Und ob die das irgendwie am Strand gemacht haben oder irgendwie, ja, wenn das jemand in 10 Minuten gemacht hat und das Ergebnis ist top, dann muss ich den ja nicht die ganze Zeit überwachen, dass er da irgendwie 5 Stunden dran gearbeitet hat. Und ich glaube, da müssen wir hin zu einer Ergebniskultur, wo eigentlich die Leistung zählt, die erbracht wurde und nicht so sehr, dass man die Menschen überwacht, ob sie wirklich von 8 Uhr bis 17 Uhr an ihrem Platz sitzen. Mhm. Und ich glaube, da ist dann oft der Gedanke, oh, wenn der jetzt in der Mittagspause Sport macht oder sich morgens ausschläft, dann ist der nicht motiviert und dann leistet der nichts. Obwohl es vielleicht genau andersrum ist.
Was das Thema Führung angeht, da würde ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Aber du hattest gesagt, Zahlen, Daten, Fakten. Kannst du da vielleicht mal so 3 Killer-Argumente quasi für uns zusammenfassen, die du auch in der Arbeit mit Führungskräften zum Beispiel bringst, wenn du ihnen erklärst, warum das Ganze wichtig ist?
Ja, also was ich meistens erkläre, ist eigentlich mein Fun-Fear-and-Focus-Modell, auf Deutsch Freude, Furcht und Fokus, aber Fun-Fear-and-Focus klingt einfach besser, finde ich. da geht es darum, wie das Gehirn seine optimale Leistungsfähigkeit erreichen kann. Und im Grunde genommen brauchen wir einen Mix aus 3 Neurotransmittern, Dopamin, Noradrenalin und Acetylcholin. So, und da sich das aber niemand merken kann, nenne ich das Fun für einen Focus. Wenn ich Freude an der Arbeit habe, also wenn ich den Fun-Faktor habe, dass ich motiviert bin, dass ich nette Kollegen habe, dass ich ein bisschen Humor am Arbeitsblatt habe, dass alle irgendwie freundlich miteinander umgehen, ja, und dass ich auch irgendwie was Sinnvolles mache, dann wird im Gehirn Dopamin ausgeschüttet. Und Dopamin ist wirklich so ein Brain-Booster, Das macht wirklich das Gehirn effektiver, schneller, stärker, leistungsfähiger wie so ein Turbo. Und das ist nachweisbar. Also es gibt Studien, die zeigen, wenn zum Beispiel die Person irgendwie eine Stunde lang lustige YouTube-Videos schauen, haben die hinterher mehr kreative Ideen, als wenn die sich irgendwas Deprimierendes angeschaut haben. Ja, also die Stimmung, also quasi das Dopamin, die Motivationslage wirkt sich auf unsere Leistungsfähigkeit aus. Das ist der erste Faktor, den ich eigentlich meistens beibringe, dass, also ich sage, wenn man keinen Spaß bei der Arbeit hat, dann ist man auch nicht optimal leistungsfähig. Also wenn wir beide jetzt keine Freude an unserem Gespräch haben, dann wird es auch kein gutes Gespräch. Mhm. Wenn wir uns beide hier nur irgendwie so zwingen. Ja, also es macht schon einen Unterschied für das Gehirn, ob man eben die optimalen Dopaminaktivitäten abrufen kann. So, der zweite Schritt ist der Vier-Faktor. Wir brauchen ein optimales Niveau an Stress, nicht zu wenig und nicht zu viel. Also wenn ich gelangweilt bin, bin ich nicht optimal leistungsfähig, da fehlt das Noradrenalin. Das Noradrenalin gibt uns so einen Energiekick. So ein bisschen wie beim Kaltduschen oder ja, danach hat man irgendwie so einen Energy Boost. Und darum geht es beim Noradrenalin. Man braucht irgendwie so ein bisschen auch den Kick. Und der Moment, wo man so ein bisschen, ich nenne das so einen Zustand der leichten Überforderung hat, das ist eigentlich das Optimum, wo man hin möchte. Nicht gelangweilt, nicht gestresst, sondern so ein bisschen dieser Kick, so ein bisschen dieser Nervenkitzel, wo man sich sagt, schaffe ich das, kann ich das? Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ich mir nie vorher die Fragen zuschicken lasse in solchen Gesprächen wie heute, weil mir das dann komplett mein Noradrenalin raubt, wenn ich schon genau weiß, was auf mich zukommt. Mhm. So ein bisschen Überraschung ist auch gut und auch einfach, dass man sich herausfordert, dass man schwierigere Aufgaben übernimmt. Mhm. Der dritte Faktor ist dann Fokus. Ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, wie abgelenkt wir alle sind, wie oft wir aufs Handy schauen. Wir wissen, dass wenn jemand Multitasking macht, dann brauchen wir 50% länger und machen 50% mehr Fehler. Das sind eigentlich extrem krasse Zahlen. Und trotzdem machen alle Multitasking. Das Chatfenster ist offen, man schreibt parallel noch eine E-Mail, man sitzt im Meeting und versucht gleichzeitig noch irgendwie seine Expenses zu organisieren oder sowas. Und das ermüdet das Gehirn und macht uns fertig und raubt uns die Leistungsfähigkeit. Und insofern brauchen wir Fun, Fear und Fokus, Dopamin, Noradrenalin und Acetylcholin. Und ich bringe eigentlich den Führungskräften bei, da den optimalen Mix für sich selbst zu kreieren, weil dann kann man den Flow-Zustand erreichen, wenn man ihn braucht. Also nicht... Der Flow-Zustand ist ja so dieser Zustand, wo man wirklich liebt, was man tut. Man ist voll im Hier und Jetzt und man ist einfach 100% bei der Sache und kann bis zu 5-mal leistungsfähiger sein, als wenn man nicht im Flow ist. Also das heißt, man könnte nur montags arbeiten und dann den Rest der Woche freinehmen und wäre so effektiv wie jemand, der nicht im Flow arbeitet. Mhm. Das sind eigentlich extreme Möglichkeiten, ja, die gar nicht ausgeschöpft werden. Und ich bringe den Menschen eigentlich bei, wie sie ihr eigenes Fun für ein Focus Optimum quasi für sich herausholen können, ja, indem sie quasi ihr Dopaminsystem aktivieren, das Noradrenalinsystem optimieren und eben auch das Acetylcholin für den Fokus optimieren. Und wenn wir an diesen drei Faktoren schrauben, kann man sehr viel erreichen. Mhm.
Jetzt habe ich vielleicht als Führungskraft relativ viele Möglichkeiten, meinen Arbeitsalltag zu personalisieren, zu individualisieren. Wie ist das denn, wenn ich in einem Team arbeite und da hat jeder so seine unterschiedlichen Bedürfnisse, wie diese drei Faktoren erfüllt werden? Hast du da Tipps für die Zusammenarbeit?
Absolut. Das ist so wichtig. Es klingt platt, aber es ist so, das Wichtigste ist die Kommunikation. Die meisten Menschen schließen von sich auf andere und das ist auch eine Wertung dabei. Also wenn ich zum Beispiel so der Sensation Seeker bin, also jemand, der so den Kick sucht, indem er immer schneller, weiter, höher will, schnell arbeitet, viel Stress aushält, also sehr viele Führungskräfte sind von diesem, sagen wir mal, ich nenne das, haben so eine Neurosignatur. Ja, so nenne ich das. Also es sind nicht Typen, weil das wäre so Menschen in Schubladen stecken, darum geht's nicht, sondern wir haben alle so eine gewisse neurochemische Disposition und manche Menschen neigen eben eher dazu, dass sie Stress besser hantieren können, dass sie sehr neugierig sind, dass sie immer was Neues entdecken wollen und diese Menschen überfordern oft die, die nicht so sind, weil sie das alles immer schneller haben wollen, sehr viel Stress selbst aushalten und denken dann, jeder ist so. Und da schaffe ich gerne die Awareness oder das Bewusstsein dafür, dass auch Menschen, die eine andere Neurosignatur haben, also die zum Beispiel eher gewissenhaft arbeiten, dafür vielleicht etwas langsamer mehr in die Tiefe gehen, dass die auch einen sehr, sehr starken Mehrwert bieten im Team. Und ich, also die Tipps, die ich eigentlich gebe, ist sehr oft, ich überlege gerade, ob man das hier im Podcast gut erklären kann, dass man sich, also hier ist eine ganz einfache Übung. Ich würde zum Beispiel einem Team empfehlen, dass jeder mal seine 5 Top-Aktivitäten aufschreibt. Also bei mir wäre das jetzt zum Beispiel Keynote-Speaking, also ich halte Vorträge. Punkt 2, Bücher schreiben oder irgendwie ein neues Buch entwickeln. Punkt 3, sagen wir mal so Interviews geben, so wie heute. Punkt 4, irgendwelche Bürokram erledigen. Und Punkt 5 wäre dann Reisen zum Beispiel zu meinen Vorträgen. Das sind so die Dinge, mit denen ich meine Zeit verbringe. Mhm. Ja. So, und jetzt könnte ich von jedem dieser Dinge das auf so eine Kurve legen. Ich habe in meinem Buch und auch, man kann es jedenfalls finden, wenn man danach googelt. Man kann es auf so eine Kurve legen, wie stark stresst mich, bringt mich das in den Flow, langweilt es mich oder stresst es mich? Das sind eigentlich so die 3 Optionen. Bin ich gelangweilt, wenn ich Vorträge halte? Bin ich gestresst oder bin ich im Flow? Und dann kann jeder quasi das auf diese U-Kurve legen. Und dann kann man sich das Bild im Team mal anschauen, weil das Interessante ist, dass, also wenn man könnte auch einfach 3 Felder machen, ich bin gestresst, ich bin gelangweilt oder ich bin im Flow und dann das Post-it dahin kleben. Mhm. Ja, also dann könnte ich zum Beispiel sagen, wenn ich Vorträge halte, bin ich im Flow, wenn ich an meinem Buch arbeite, bin ich im Flow, wenn ich Bürokram mache, bin ich gelangweilt und wenn ich reise, bin ich im Stress und beim Interview kommt es drauf an, ob es ein gutes ist, dann bin ich entweder im Flow oder gestresst oder gelangweilt. So, ja, sagen wir mal. Heute bin ich natürlich im Flow. So, und das könnte man dann quasi da draufkleben, zum Beispiel jeder mit einem Post-it. So eine einfache Übung, kann man in einer Stunde zusammen machen oder auch in einer halben. Und dann kann man sich das mal anschauen. Dann sagt der eine, Reisen bringt mich total in den Flow. Ich liebe es, auf Dienstreise zu gehen. Das ist für mich irgendwie so mega. Und der andere sagt, es stresst mich total. Ich würde am liebsten immer im Büro sein. Ja, und dann kann man drüber sprechen. Dann hat man irgendwie eine Grundlage. Dann kann der eine sagen, boah, unsere Team-Meetings öden mich an. Ich bin da immer total gelangweilt. Der andere sagt, mich stresst das, weil ich da immer so viel vorbereiten muss. So, und dann kann man wirklich ein Gespräch führen. Und die Frage ist dann im Grunde genommen, was sollte ich mehr machen und was sollte ich weniger machen? Mhm. Ja? Und dann kann man wirklich ein Gespräch führen. Kann man sagen, oh, wenn dich diese Meetings immer so stressen, vielleicht können wir die kürzer machen, vielleicht können wir weniger davon machen, vielleicht können wir uns da irgendwie anders drauf vorbereiten. Und so kann man wirklich an der Situation arbeiten und zwar wertfrei. Also nicht den einen dafür verurteilen, dass ihn das stresst, sondern einfach wirklich überlegen, was können wir tun, sodass jeder mehr Zeit im Flow verbringt und weniger mit Stress und weniger in der Langeweile. Und da kann man eine sehr, sehr konstruktive Gespräche führen. Kann man natürlich auch zu zweit machen und nicht im ganzen Team, aber wir müssen weg von dieser Wertung, dass man denkt, nur der extrem stressresistent ist und immer sehr schnell arbeitet, ist ein Leistungsträger. Wir wissen, dass ganz viele introvertierte Menschen zum Beispiel sehr, sehr hochleistungsfähig sind, aber oft untergehen in der Unternehmenskultur oder dass auch die Menschen, die eher so ein bisschen ruhiger sind und gewissenhafter arbeiten, detailfokussierter sind, ganz viel Mehrwert bringen. Also stellen wir uns mal vor, du hast morgen eine Herz-OP. Ja, würdest du irgendwie den Chirurgen nehmen, der, ich weiß nicht, der so ein bisschen experimentiert und was Neues entdecken will? Oder würdest du den nehmen, der so ganz risikoavers ist und ganz gewissenhaft seine Checklisten durchgeht, dass er nicht irgendwie die Schere irgendwie im Körper vergisst? Ja, das ist ganz klar. Niemand möchte diesen Sensation Seeker da haben, wenn es um das eigene Leben geht. Und insofern plädiere ich ja dafür, dass wir mehr Respekt haben und auch wirklich verstehen, wie viel Mehrwert es uns bringt, wenn wir ein diverses Team haben. Und da spreche ich jetzt nicht unbedingt von Geschlechtervielfalt und irgendwie sexueller Orientierung, sondern ich finde es sehr, sehr spannend, mal drüber nachzudenken, die Diversität im Gehirn, dass es wirklich ein Vorteil ist, wenn wir nicht alle Klone voneinander sind und die ähnlichen Persönlichkeitseigenschaften haben und gleich ticken. Sondern es ist gut, auch mit Menschen zu arbeiten, die ganz anders sind als man selbst. Mhm.
Da habe ich manchmal den Eindruck, dass das aber noch in der Arbeitswelt bisher eher ein Nachteil sein kann, wenn man sagt, naja, mein Gehirn funktioniert so und so und das sage ich auch frei, dass das bisher noch eher tabuisiert ist. Täuscht mich mein Eindruck oder erlebst du das auch noch oft?
Ich finde, du hast da absolut recht. Es ist auch so, dass dieser Diversity-Fokus auf ganz andere Themen gelenkt ist. Also es geht immer nur um ich sage nicht nur abwertend, aber ich sage, es geht um Gender, es geht um Race, es geht um Sexual Orientation. Es geht quasi nicht um das Innere des Menschen. Es geht nicht darum, dass der eine vielleicht lieber introvertiert ist und der andere viel mit Menschen zu tun haben möchte oder dass der eine viel Stress verträgt und der andere weniger Stress braucht, um seine Leistungsfähigkeit abzurufen. Darüber wird quasi gar nicht gesprochen und das haben die Firmen auch gar nicht auf der Agenda und es wird dann auch eher als Schwäche vielleicht ausgelegt, wenn man da sagt, ich brauche aber ein anderes Arbeitsumfeld. Und ich finde, da müssen wir aber eigentlich hin, weil nur in einem Team, wo jeder stärkenorientiert arbeiten kann, kann ich auch wirklich meine maximale Leistungsfähigkeit abrufen. Also ich glaube, sobald wir dieses Thema wirklich mal entdecken und fördern, geht die Performance durch die Decke. Also ich sehe das in den Teams, die so arbeiten, dass die sehr, sehr effektiv sind. Mhm. Ja.
Du hast vorhin schon das Stichwort Kommunikation fallen lassen und auch dieses Meeting, wo dann jeder angibt, wie er am besten arbeiten kann, beruht ja sehr auf Kommunikation. Es gibt aber natürlich auch die Kommunikation, die über Nachrichten, Telefon, Videocalls funktioniert und die oft den Fokus stört. Wie kann man denn im Arbeitsalltag trotzdem up-to-date bleiben miteinander, ohne dass sich jeder irgendwie im Rhythmus gestört fühlt, im Individuellen?
Ich glaube, das Wichtigste, oder sagen wir es mal so, asynchrones Arbeiten ist ja eigentlich super genial, weil dann kann jeder eigentlich zu dem Zeitpunkt antworten, an dem es ihm am besten passt. Also wenn ich eine E-Mail bekomme, habe ich ja theoretisch Zeit und kann sie zu dem Zeitpunkt beantworten, wo es mir am besten passt. Also eigentlich ist es ja super. Der Punkt ist nur der, dass zum einen die Menschen abhängig sind durch diese Dopamin, sagen wir mal, durch diesen Dopamin-Teufelskreis eigentlich. Ja? Also diese ganzen Tools sind ja so designt, dass man sie ständig checkt, dass man seine E-Mails eben nicht zweimal am Tag checkt, sondern 200 Mal. Dass man seine Nachrichten eben nicht zweimal am Tag checkt, sondern 2000 Mal, dass man quasi immer on ist. Und ich glaube, die Kunst ist, sich selbst das so quasi im Team so eine Vereinbarung zu haben, dass eben nicht die Erwartungshaltung besteht, dass man auf allen Kanälen ständig erreichbar ist. Und das ist eine hohe Kunst, die eigentlich selten gelingt, sondern meistens ist es so, dass die Erwartungshaltung da ist, dass man sofort antwortet auf alles. Mhm. Und das killt natürlich jeglichen Fokus. Und insofern, glaube ich, braucht man auch hier ein Verständnis darüber, was erwarte ich mir denn? Wie schnell muss jemand auf eine E-Mail antworten? Was erwarte ich mir? Und dann müsste man vielleicht auch verschiedene Tools nutzen, dass man sagt, wenn wirklich was dringend ist, dann rufe ich an. Wenn es warten kann, schreibe ich eine E-Mail und dann muss das eben innerhalb so und so vieler Stunden beantwortet sein. Dadurch, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen sofort für alle verfügbar sein und sofort antworten, können wir uns dann natürlich auf gar nichts mehr fokussieren. Also was ich zum Beispiel plädiere, ist, das nenne ich so a meeting of one. Also im Grunde genommen, dass man sich Zeitfenster im Kalender reserviert, wo man sich wirklich fokussiert, wo man alle Notifications ausstellt, wo man nicht per E-Mail verfügbar ist, nicht per Telefon, nicht per Chat und wirklich an einem Thema arbeitet. Also kein Multitasking, sondern wirklich Single-Tasking und keine Ablenkung, ja, dass man wirklich die Tür zumacht und seine Ruhe hat. Und das, ich glaube, wenn man sich jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat, je nachdem, was man für eine Aufgabe hat, solche Zeitfenster reserviert, wo man es wirklich ausstellt, ist man viel, viel produktiver. Also das wäre zum Beispiel ein simpler Tipp, wie man diesem Always On etwas entgehen kann.
Wir haben vorher schon drüber gesprochen, Sport, Schlaf, all diese Faktoren, die so sinnvoll sind für unser Gehirn. Hast du Tipps für Zeiten, in denen man nicht dazu kommt, zum Beispiel, weil man gerade Eltern geworden ist oder weil man auf Geschäftsreise ist und das alles mit dem Jetlag nicht so ganz klappt? Was sind so kleine Hacks, die du gerne mal einsetzt?
Also ich habe 5 Kinder insofern und ich reise viel, insofern weiß ich genau, wovon du sprichst, die Herausforderung, ja. Ich glaube, dass es zum Beispiel gut ist, so ein bisschen passive Multitasking zu machen. Also was meine ich damit? Man hat nicht immer Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen und Sport zu machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowieso in der Videokonferenz bin und ich nicht in der Kamera jetzt sichtbar sein muss und gerade präsentiere, dann kann ich natürlich zeitgleich theoretisch mich auch ein bisschen bewegen. Da muss ich ja nicht sitzen, dann könnte ich zum Beispiel stehen. Wenn ich jetzt, also zum Beispiel ganz oft, wenn ich einfach nur Telefonate habe, also irgendwie Meetings, die quasi per Telefon stattfinden und wo auch die Audioqualität jetzt nicht gut sein muss, weil es nicht irgendwie aufgenommen wird oder so, dann gehe ich gleichzeitig spazieren. Mhm. Ja, also dann habe ich quasi meinen Sport schon erledigt und mache gleichzeitig das Gespräch. Wir wissen, dass zum Beispiel Bewegung die Kreativität fördert. Ich glaube, es gab eine Studie von, ich weiß nicht, ob Princeton oder Stanford, irgendwie eine dieser Unis, die gezeigt hat, dass wenn man sich bewegt, hinterher die Kreativität um 60% steigt. Mhm. Das sind enorme Zahlen. Also ich würde sagen, so ein bisschen passive Multitasking machen, dass wenn ich jetzt Zeit mit meinem Kind verbringe, dann kann man auch rausgehen an die frische Luft auf den Spielplatz. Dann muss man zum Beispiel nicht zu Hause sitzen. Dann bewegt man sich auch. Also dass man versucht, das so ein bisschen zu integrieren. Mhm. Beim Schlaf, glaube ich, ist es eine Frage der Priorisierung. Also für mich zum Beispiel ist es so, es ist meine oberste Priorität vor allem anderen. Mhm. Und meine Kinder wissen das auch. Also niemand weckt die Mama. Ja, also man muss, glaube ich, dann einfach ganz klar den Fokus setzen. Wir sind eine Familie, die Schlaf priorisiert und da ganz knallhart auch andere Dinge dann nicht machen. Mhm. Also einfach wirklich sich überlegen, was ist wichtig und was ist nicht und dann eben im Zweifel auch unangenehme Dinge tun. Also ich gehe zum Beispiel nie zu irgendwelchen Abendveranstaltungen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal auf irgendeinem Dinner war, obwohl ich ständig eingeladen werde, weil als Keynote-Speaker ist man ja immer der Dinnergast. Mhm. Ich sage immer, ich möchte morgen fit sein, ich möchte eine gute Keynote halten, dafür habt ihr mich eingeladen. Ich verpulver quasi meine Energie dann nicht am Abend davor. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Frage der Prioritäten und dann kann man auch mit sehr vielen kleinen Schritten viel erreichen. Also 5 Minuten Spaziergang klingt jetzt nach nichts, macht aber im Gehirn einen Unterschied, ist wirklich messbar. Also insofern, dass man auch einfach mal sich so Micro-Breaks oder so Mini-Steps einbaut und einfach mit kleinen Dingen viel erreicht.
Dann vielleicht noch so Richtung Ende hin. Dein Buch heißt ja, also eines deiner Bücher heißt The Brain-Friendly Workplace, Why Talented People Quit and How to Get Them to Stay. Das richtet sich ja ziemlich offensichtlich an Führungskräfte, die auch Personalverantwortung haben. Was würdest du denn sagen, sind so typische Fehler, die bei der Mitarbeiterführung noch gemacht werden, die man gehirngerechter gestalten könnte?
Ja, also kurzer Punkt. Das Buch heißt auf Deutsch Flow at Work. Es gibt es auch übersetzt quasi im Campus Verlag. Und es klingt zwar so, als ob es sich nur an Führungskräfte richtet, aber ich habe es so geschrieben, dass man sowohl als Führungskraft als auch als Nicht-Führungskraft ganz viel machen kann. Also man kann sich quasi seinen eigenen brain-friendly Workplace gestalten. Also ich kann quasi selbst den Schritten folgen und mir im Rahmen meiner Möglichkeit ganz viele Verbesserungen einrichten. Wollte ich nur sagen, es ist quasi nicht nur Führungskräfte. Es klingt so, aber es ist es dann nicht. So, die Fehler, die gemacht werden, ich glaube, der erste Punkt sind wirklich diese Basics. Schlaf, Sport, Ernährung. Ich glaube, man muss schauen, dass das Team diese Möglichkeiten hat. Also ich glaube, ein übermüdeter Mitarbeiter ist nie ein guter Mitarbeiter. Also jedenfalls nicht im Rahmen des Potenzials. Es kann sein, dass der immer noch eine gute Leistung macht, aber eben nicht die Bestleistung. Ja, insofern würde ich einfach schauen, dass man zum Beispiel nicht irgendwelche Meetings spät am Abend macht, dass man im Rahmen der Möglichkeiten einfach darauf achtet, dass es einigermaßen kompatibel ist mit einer gesunden Lebensführung. Ja, dass man eben auch nicht zu viele Meetings macht, weil Meetings sind energieraubend und Studien zeigen, dass wenn man zu viele Stunden am Tag in Meetings verbringt, nicht wirklich produktiv ist. Das wäre für mich so der erste Schritt. Der zweite ist die, was ich Neurosignature-Diversität nenne. Ich glaube, in meinem Buch wird es übersetzt als Diversität der Denkstile. Mhm. Dass man sich Gedanken darüber macht, die innere Vielfalt der Mitarbeiter zu nutzen. Also, dass man sich überlegt, wer braucht was, um produktiv zu sein? Mhm. Wie kann jeder Einzelne seine Bestleistung abholen? Dass man da mehr Verständnis für entwickelt, dass man seine Teams wirklich divers zusammensetzt und dann auch darauf achtet, dass jeder so auf seine Art produktiv sein kann. Menschen reagieren sehr gut auf Autonomie, Selbstbestimmung, also dass man wirklich die richtigen Leute einstellt und die dann aber auch so arbeiten lässt, wie sie dabei am produktivsten sind.
Mhm. Das ist dann ganz vielleicht einfach, auch so die Frage, ob man jetzt ins Büro soll oder ob man lieber zu Hause arbeitet oder so, ist wahrscheinlich auch sehr individuell einfach zum Beispiel.
Ja, manche Mitarbeiter kann man wunderbar remote arbeiten lassen. Die arbeiten dort am besten. Und bei anderen ist es vielleicht besser, sie kommen ins Büro. Ja, es kommt, denke ich, auch auf die Rolle drauf an, die man hat. Ist ja ganz klar, dass wenn ich irgendwie im Sales bin und Kundenkontakt habe, ist es vielleicht nicht die beste Idee, wenn ich immer im Homeoffice bin und nie meine Kunden anrufe. Ja, aber wenn ich irgendwie Content produziere, wenn ich irgendwie was schreibe und irgendwie für die Marketingabteilung arbeite, sehe ich irgendwie keinen Grund, warum das im Büro besser gelingen sollte als zu Hause. Ja, also ich finde, es kommt ein bisschen auf die Rolle drauf an und dann ist es auch so ein bisschen Persönlichkeitsfrage. Ich bin zum Beispiel introvertiert, das heißt, ich liebe es, meine Ruhe zu haben. Und irgendwie in Ruhe, ich bin schon immer irgendwie, habe im Homeoffice irgendwie 10-mal mehr geschafft, als wenn ich ins Büro gegangen bin, wo irgendwie einen die anderen Menschen ablenken. Aber für jemand anderen mag das genau umgekehrt sein. Ja, dass einen irgendwie das beflügelt, wenn man die anderen trifft und man dann produktiver ist, weil man sich nicht so alleine fühlt. Und da plädiere ich eben für eine Ergebniskultur, dass man nicht so one size fits all macht und irgendwie sagt, für alle gelten die und die Regeln, sondern dass man individueller schaut, was braucht der Einzelne wirklich, um produktiv zu sein. Und ja, und der dritte Punkt wäre, ich glaube, wenn man Fun, Fear und Focus macht am Arbeitsplatz, sind einfach alle produktiv. Das Modell funktioniert quasi bei jedem Gehirn. Und wenn man sich dann Gedanken macht, wie können wir hier irgendwie mehr Freude in unser Arbeitsleben bringen? Wie können wir das richtige Maß an Stress finden? Ja, wo nicht alle überarbeitet sind, wo nicht alle gelangweilt sind, sondern so, wo alle in diesem eigentlich energetisierenden Zustand sind, wo man so leicht überfordert ist. Und dann, dass man eben wirklich dafür sorgt, dass man Fokus hat, dass man nicht diese ständige Ablenkung hat. Also Großraumbüros sind wirklich Gift für das Gehirn. Ja, dass man wirklich den Menschen Möglichkeiten gibt, konzentriert und ungestört an ihren Aufgaben zu arbeiten.
Okay. Ich glaube, nach dieser Podcast-Folge gehe ich erstmal an die frische Luft und gebe meinem Gehirn ein bisschen Bewegung. Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst bei uns im Interview-Podcast. Und ich bin ganz gespannt, was da noch so kommt an Erkenntnissen und vielleicht auch Wandel in der Arbeitswelt, was das gehirngerechte Arbeiten angeht.
Ich auch. Ich danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Bis bald. Tschüss.